Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
Alrighty, right. Hello und Rinje Ballert. Jetzt geht's wieder ab hier. Der offizielle Emil Bulls Podcast Mud, Blood and Beer geht in Runde 70. Und wie gewohnt sind hier für euch am Mikrofon die preisgekrönten und sensationell erfolgreichen Vollbauern. Christoph Karl Eugen Griersei, Speiche RL, Griton von Freidorf.
Und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
A.k.a. Tumbleweed, beziehungsweise Bumbleweed. Ich bin stolz auf dich, mein lieber Eber. Du hast dieses a.k.a. nicht vergessen. Du hast es anscheinend angenommen. Und ja, wie ebert sich so?
Ja, ich meine, nachdem die letzte Podcast-Folge der Eber von Schwabing hieß, blieb mir nichts anderes übrig. Wie ebert sich's? Es ebert sich's gut. Du weißt ja, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's oder ebert sich's wunderbar ungeniert. Also alles gut.
Hat unser Podcast schon was bewirkt? Wirst du schon mit der Eber von Schwabing angesprochen oder wenn du durch deine Straßen flanierst, durch deine Hood flanierst, hörst du die Leute raunen? Oh, da ist er, der Eber.
Ja, also ein gewisses Tuscheln hört man natürlich, wenn man als Eber hier im Viertel unterwegs ist. Aber noch sind alle sehr freundlich zu mir, muss ich sagen.
Sehr, sehr schön. Nee, freut mich. Bin begeistert. Wir werden sicher noch viele Abenteuer und Geschichten von Moik Machine Gun Murphy, a.k.a. Bumbleweed, a.k.a. Tumbleweed, a.k.a. dem Eber von Schwabing zu hören bekommen. Und die spannendste Frage heute ist natürlich wieder, ist Moik Machine Gun Murphy redselig? Hat er in den letzten beiden Wochen irgendwas Nennenswertes erlebt? Oder muss ich hier den gierigen Schlund unserer verehrten ZuhörerInnen wieder im Alleingang füllen?
Ja, nee, du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich was erlebt und das hat auch was mit uns zu tun, nämlich war ich in oder an einer Location, wo wir, glaube ich, vor, lass es 23 Jahre her sein, ein Fotoshooting hatten. Eins unserer ersten, glaube ich, professionellen Fotoshootings.
Ach, tatsächlich? Erzähl.
Und jetzt kommst du. Na, jetzt rat mal, wo ich war.
Boah, in Bad Tölz auf so einem komischen Flugplatz.
Nee, nicht schlecht. Ich glaube, es war früher.
Noch früher?
Ich glaube, es war früher.
Warst du in Berlin?
Nee, ich war in Aschheim im Autokino.
In Aschheim im Autokino, jawohl, krass. Da haben wir ja genau. Tatsächlich mal vor Urzeiten, also mehr oder weniger, würde ich fast sagen, eine unserer allerersten professionellen Fotosessions gehabt. Wow. Geil.
Ja, ich glaube, da war der Franz noch dabei sogar.
Da war tatsächlich Franz, unser allererster Gitarrist, noch dabei. Boah, diese Fotos, ich weiß gar nicht, sind die mal irgendwo an die Öffentlichkeit geraten? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, aus dem Autokino nicht, aber wir waren ja da noch unter der Brücke. Und ich glaube, eins von diesen Fotos war tatsächlich dann mal ein Pressefoto. Also ich weiß, was ich anhatte. Ich hatte so ein Suicidal-Shirt an.
Ah, tatsächlich, stimmt. Das Foto kenne ich, das hängt nämlich tatsächlich bei mir auf dem Klo. Das ist auch in der Session entstanden. Ja, stimmt, da haben wir ein paar verschiedene Locations abgefahren. Interessiert jetzt hier aber überhaupt keinen Schwanz, wo wir da Fotos gemacht haben und so weiter. Unsere ZuhörerInnen interessiert natürlich brennend, was hast du in diesem Autokino gemacht? Das klingt ja schon fast romantisch. Es klingt nach einem Date fast.
Ja, du, es tatsächlich war es, war ein Date, ja, es kam nur Schrott, aber dann haben wir gesagt, naja, eigentlich geht man ja auch nicht wegen dem Film ins Autokino.
Sondern?
Ja, wegen der Knutscherei und so, aber ich war dann tatsächlich total unentspannt, weil ich gedacht habe, naja, die beim Autokino, die hängen dir da so Heizungen rein und Sound und bla und blub, aber Pustekuchen, nichts. Und dann war ich die ganze Zeit so unentspannt, weil ich gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt das alles über die Batterie laufen lasse, dann komme ich am Ende des Films nicht mehr weg.
Eieieiei.
Ja, weil dieses Auto, mit dem ich da war, hatte vor 1,5 Jahren oder so, das wirst du dich vielleicht auch noch erinnern, immer Probleme mit der Batterie.
Ja, weiß ich tatsächlich.
Auf jeden Fall war ich super unentspannt. Der Film war wie erwartend mies. Es war Scream 6.
Um Gottes Willen.
Scream 6. Ja. Ja, aber es ist lustig, weil ich vor, glaube ich, 20 Jahren oder so im gleichen Kino Scream 2 gesehen habe oder vor 23 Jahren oder irgendwie so ein Scheiß.
Warst du da auch so unentspannt?
Nee, da war ich entspannt, weil es erstens war Sommer, zweitens war es nicht mein Auto. Naja, ich war tatsächlich ein bisschen unentspannt und dann ist immer das Radio ausgegangen.
Auch noch.
Weil du, man hört ja dann über UKW oder...
Genau, über irgendeine Frequenz, die man da halt am Radio einstellen muss.
Und das ist dann immer ausgegangen, weil das Auto halt Batterie spart, ja?
Da ging das Date ja schon mal super los. Lass mich raten, du bist dann völlig ausgerastet, hast das Autoradio rausgerissen, aus dem Fenster geschmissen, hast den Zündschlüssel umgedreht und bist vom Gelände geprescht.
Abgehauen.
Unfassbar, dass du dich für ein Date so weit von deiner Heimat wegbewegst, dass du Machine Gun Murphy im Autokino, das ist völlig die bizarrste Vorstellung, das wird kein Mensch glauben, der dich kennt, dass du heutzutage, so wie du bist, in ein Autokino fährst zum Knutschen. Das ist ja unfassbar. Also ich bin völlig perplex.
Jetzt nochmal, also es wurde nicht geknutscht, weil es so unentspannt war, aber auch gut so. Ich bin ja dann immer ganz froh, wenn nichts passiert.
Ach so, ja. Aber warum machst du das dann überhaupt? Ich denke mir auch so die ganze Zeit, wie ultra anstrengend muss das denn sein? Immer diese Dates und man erzählt jedes Mal wieder denselben Scheiß aus seinem Leben. Boah, Alter. Gottes Willen.
Ja, es ist die Hölle.
Aber dafür haben wir ja hier dann ein bisschen Futter für unseren Podcast, weil hier geht's ja drum, Scheiß aus unserem Leben zu erzählen.
Ich habe noch was Tolles erlebt.
Ja, was ist denn los? Ich hatte voll Schiss, dass du wieder überhaupt nichts zu erzählen hast. Und
nein, das wird nicht mehr vorkommen. Ich bin top vorbereitet, wie du merkst.
Und mittlerweile legendär ist ja tatsächlich schon Folge 68, in der du über deinen Urlaub erzählt hast und hier mal das Zepter übernommen hast und ja, ich würde fast sagen, mehr als 10 Sätze gesagt hast. Und jetzt heute, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also schieß los, mach weiter. Ich mach mir hier gleich ein Getränk auf. Hier, Prost, Prost, Prost.
Ich trink auch mal einen Schluck, weil jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Ja.
Gutes Bier. Also, ich war am letzten Samstag zum ersten Mal in meinem Leben in einem Uni-Hörsaal.
Ui.
Und zwar war ich in München im Audimax und habe mir das aktuelle Programm von Josef Harder angeschaut. Und zwar Harder on Ice. Und da möchte ich auch nochmal meiner Schwester danken. Danke für dieses tolle Geschenk. Und was soll ich sagen? Die Studenten tun mir leid, weil diese Sitze so abartig unangenehm sind. Und wenn ich mir vorstelle, da 3 Stunden irgendeine langweilige Vorlesung mir anzuhören, absolute Hölle. Aber ich konnte ja Josef Harder sehen und das war 2 Stunden 15 sowas. Herrlich. Ich habe so viel gelacht und ich musste teilweise, habe ich so Parallelen zu mir, aber auch zu dir entdeckt. Du hast das Programm ja auch gesehen.
Ja, es war grandios, aber apropos Hörsäle und Sitze, jetzt weißt du, warum ich damals mein Medizinstudium geschmissen habe. Es lag an den Sitzen.
Absolut verständlich.
Und ich habe ja das Programm von Josef Harder schon vor einem halben Jahr gesehen im Zirkus Krone. Da waren es sehr bequeme Sitze. Und hey, wir sind ja beide Riesenfans und ich habe dir ja schon gesagt, was da so ungefähr auf dich zukommt. Der Typ ist einfach der King. Und dir ging es wahrscheinlich auch nicht anders als mir. Ich habe einfach 2 Stunden lang Tränen gelacht und ich lach über wenig, was so mit Kabarett oder Stand-up-Comedy zu tun hat. Aber hey, er schafft's.
Ja, aber hast du auch Parallelen entdeckt zu einem, den du kennst oder zu dir selber?
Na klar, weil ich ja nur über mich selber lachen kann. Ich bin er, also so, oder der, so, den er da spielt, auf jeden Fall.
Er hat, so ungefähr.
Ja, hab ich auch einfach gedacht. Einfach nur,
nicht ganz,
nur
nicht
großartig.
Ganz.
Aber
ich sag mal so, nach der Pause, die ersten 10 Minuten, die haben mich sehr an dich erinnert.
Okay, verstehe. Aber wir können ja hier nicht spoilern. Unsere ZuhörerInnen sollen sich das Programm ja selber anschauen. Können wir nur wärmstens empfehlen. Schaut euch das aktuelle Programm von Josef Harder an. Das nennt sich Harder on Ice. Und dann checkt ihr auch nach der Pause, was Moik gerade gemeint hat, an wen ich ihn da erinnere. Ja, Josef Harder, der große Josef Harder. Er ist einfach Gott. So.
Ja, absolut.
Und es gibt keinen anderen, der irgendwie da rankommt. Das ist einfach so. Ich habe, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast darüber erzählt. Deshalb müssen wir da jetzt nicht so lang drauf rumreiten. Soll ich dir was sagen?
Ja, jetzt erzähl.
Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was erlebt. Ich bin ja gerade voll im Schreibemodus. Ich muss Texte schreiben für unser neues Album. Und ich schreibe gerade, wann immer es irgendwie geht. Und ja, ich habe trotz der ganzen Schreiberei auch ein paar Sachen erlebt. Ich war immerhin in den letzten 2 Wochen auf 3 Konzerten.
Das habe ich immer auf Instagram mitbekommen, wenn du auf einem Konzert warst.
Das kriegst du dann immer auf Instagram mit. Ja, weil ich bin immer so ein fleißiger Konzertposter. Ich bin einer von denen, der dann das ganze Konzert mit dem Handy filmt und überhaupt nicht genießt oder so und allen voll auf den Zeiger geht, weil sie immer mein Handy-Display vor der Fresse haben. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich weiß vorher schon immer genau, welchen Part ich filme.
Du filmst.
Das weiß ich vorher einfach schon. Und dann filme ich die 10 Sekunden und das war's dann auch.
Ja, aber so. Das reicht ja auch für Insta.
Das reicht absolut, genau. Und das ist dann auch uncut. Ich habe sozusagen eine Chance. Ich muss richtig drücken und dann auch wieder im richtigen Moment aufhören. Sonst geht die ganze Story flöten. Naja, wer die letzte Emmy Bulls Rockshow bei Radio Bob gehört hat, weiß ja, dass ich tatsächlich direkt nach der Sendung auf ein Konzert gegangen bin. Und das war nicht irgendein Konzert, sondern kein geringerer als Wille Wallo hat sich im Münchner Backstage die Ehre gegeben. Und jetzt denken sich vielleicht einige, Moment mal, wer war denn Wille Wallo nochmal? Ach ja, denkt sich jetzt jeder. Das ist doch der ehemalige Frontmann von Him. Die haben sich leider 2017 aufgelöst. Aber seit geraumer Zeit ist Wille Wallo solo unterwegs. Und ich muss ehrlich sagen, so sein aktuelles Album Neon Noir hat mich jetzt auf Anhieb nicht so wirklich überzeugt. Und ich habe auch anfangs überlegt, ob ich überhaupt auf das Konzert gehen soll. Dann habe ich aber was gemacht, was ich normalerweise nie mache, weil ich mich immer überraschen lassen will. Ich habe im Internet einfach mal die Setlist gegoogelt. Da gibt es ja mittlerweile zig Seiten, wo man immer die Setlisten von Künstlern anschauen kann, was sie immer auf den aktuellen Touren und so weiter spielen oder was weiß ich, vor zig Jahren mal gespielt haben. Da kannst du uns übrigens auch unfassbar weit zurückverfolgen. Das geht, glaube ich, wirklich bis in unsere Anfangstage zurück, sind da immer die Setlisten noch zu finden. Total abgefahren. Genau. Und ich habe mir eben diese Setlist angeschaut und mich hat direkt der Blitz der absoluten Wonne und Ekstase getroffen. Auf dieser Setlist standen nämlich alle Hits von Him drauf. Und ich habe dann gesehen, krass, der spielt ja mehr alte Him-Songs als neue eigene Songs. Ich muss da hin.
Geil. Und ich weiß, du sagst mir jetzt, es war atemberaubend.
Es war tatsächlich wirklich atemberaubend. Er hat alle Hits gespielt. Unter anderem habe ich auch zum ersten Mal live gehört, einen meiner wirklich wahrscheinlich Top 10 Lieblingssongs, When Love and Death Embrace. Und da habe ich echt fast geweint. Ohne Scheiß, da war ich so happy, wie man nur happy sein kann und hatte eine Gänsehaut am ganzen Körper. Und es war wirklich so ein knaller Abend, weil viele Leute wussten eben vorher gar nicht, dass er all diese Him-Hits spielt und waren davon halt richtig überrascht und dann natürlich auch völlig ergriffen. Hat er toll gemacht. Also er sah so ein bisschen ausgetrocknet und ungesund aus und wiegt, glaube ich, nur noch 40 Kilo. Ja, das Problem ist jetzt aber, der trinkt, glaube ich, nicht mehr. Also der ist trocken. Und der war ja schon immer so ein Hemd, aber jetzt schaut es echt fast schon so ein bisschen krank aus und ein bisschen tattrig war er auch, fand ich so, aber gesungen.
Ossi-Style oder was?
Ja, so ein bisschen, leicht, aber ist ja auch völlig wurscht, weil der soll da eigentlich nur stehen und geil singen und das hat er auf jeden Fall gemacht. Ich weiß noch, als ich den das letzte Mal noch mit Him gesehen habe, da war er auf jeden Fall, wie seine Initialien, Wille Wallo, VV, schon versprechen, definitiv der veranstaltungsvollste. Und das Konzert war dank ihm auch richtig beschissen. Es war damals in der Muffathalle und im Backstage jetzt dieses Mal aber gesanglich top. Und da hatte auch wirklich eine super Band dabei. Der Sound war Zucker und der Abend einfach grandios. Und auch seine neuen Songs haben mir jetzt im Live-Gewand mit dieser geilen Band viel, viel besser gefallen als auf Platte. Das hatte einfach mehr Schmackes, war nicht ganz so weichgespült und ja, jetzt bin ich auch von den neuen Sachen Fan. Der Bur, der braucht einfach mal 2, 3 Bierchen, dann schaut der wieder frischer und gesünder aus und hat auch wieder ein bisschen mehr auf den Rippen. Vielleicht war ihm aber das Bier im Backstage auch zu teuer und da komme ich jetzt schon zu meinem Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, ich finde, wir sollten ab jetzt eine Rubrik hier im Podcast aufmachen.
Aufreger der Woche.
Also, dass jeder immer so seinen persönlichen Aufreger der Woche hier im Podcast präsentiert. Und mein Aufreger der Woche ist heute auf jeden Fall die Bierpreiserhöhung in meinem Lieblingsclub, dem Backstage. Eine Bierpreiserhöhung gehört ja so allgemein zu den schlimmsten Dingen, die der Menschheit so widerfahren kann. Aber wenn das dann noch im eigenen Lieblingsclub passiert, dann ist das schon ein wirklich, wirklich derber Stich ins Herz. Und die haben dort in unserem Backstage, ohne uns zu fragen, den Bierpreis für die halbe um, ja, fast 1 Euro angehoben.
What?
Skandal! Ja, darüber muss ich jetzt erstmal hinwegkommen und daran werde ich wahrscheinlich noch lang zu knabbern haben. Mein Aufreger der Woche.
Ja, so ist es leider. Aber da kann ich auch dir eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einem Jahr für Spaghetti Vongole hier ums Eck noch 13 Euro bezahlt, gestern 17.
Wow.
Also es wird einfach
ist wenigstens der Bierpreis gleich geblieben.
Ich trinke da nie Bier.
Okay. Ja, mein Gott, bei Spaghetti Vongole ist es jetzt auch halb so wild. Es wird ja alles teurer, aber beim Bier hört der Spaß halt einfach auf. Das geht nicht. Da muss ich auf die Barrikaden gehen. Ich versuche jetzt aber ganz ruhig zu bleiben und diesen Podcast professionell durchzuziehen. Ich durfte ja noch weitere Konzerte erleben. Ich war unter anderem noch bei Sleeping with Sirens und Don Broco im Technikum mit unserem Passi, unserem quirligen Stinkeäffchen. Und da habe ich mir schon so gedacht im Voraus, so Don Broco, Sleeping with Sirens, so ein bisschen seltsames Package. Und ich war gespannt, wie das wohl funktionieren wird. Und soll ich dir sagen, wie es funktioniert hat?
Super.
Gar nicht. Einfach gar nicht. Okay. Also, boah, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die beiden Bands miteinander auf Tour zu schicken. Das war so eine Double-Headliner-Tour. Die haben sich also immer abgewechselt von Stadt zu Stadt.
Das finde ich ja richtig schwierig.
Ja, voll. Und es war auch schwierig. Und in München haben Don Broco als erstes gespielt. Also vor Sleeping with Sirens. Also es gab noch eine Vorband. Und Don Broco, solide Show, gute Setlist, leider nur mittelmäßiger Sound. Da hätte ich bei denen tatsächlich auch ein bisschen mehr erwartet. Das richtige Problem an dem Abend war dann aber, dass gefühlt die Hälfte des Publikums nach Don Broco nach Hause gegangen ist. Weil dieses Package, wie gesagt, halt einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und es gab offensichtlich halt keinerlei oder kaum eine Schnittmenge bei den Fans.
Bitter.
Ja, sehr, sehr bitter. Passi und ich sind auch hauptsächlich wegen Don Broco da gewesen, aber sind natürlich geblieben und haben uns Sleeping with Sirens auch noch bis zum Ende angeschaut. Da war der Sound dann auf jeden Fall besser als bei Don Broco, aber unterm Strich fand ich die Band jetzt eher so ein bisschen austauschbar, belanglos und ja, streckenweise, muss ich ganz ehrlich sein, auch ein bisschen anstrengend. Ja, sorry. Ich meine, wir dürfen hier sowas sagen, weil das sagt der ein oder andere sicher auch über uns. Weißt du?
Das stimmt.
Eben.
Ja, mit weil Sicherheit.
Kann man ja mal ehrliche Kritik hier auch äußern. Mir muss ja nicht alles gefallen. Ich gehe so viel auf Konzerte und ich schwärme immer, aber nee, von denen, das habe ich nicht gefühlt. Vielleicht war es auch Tagesform, ich weiß es nicht. Aber was die auf jeden Fall drauf hatten, war tatsächlich Magie und Zauberei, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es physikalisch möglich ist, wenn der Sänger so das Mikro auf Kniehöhe hält, so circa 1 Meter von seinem Mund entfernt, so unten, und trotz all dem Krach auf der Bühne kommt der Gesang einfach glasklar aus den Boxen.
Ja, du weißt ja, wie es geht.
Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, wie das, ich weiß nicht, wie sowas geht. Aber ist jetzt auch egal. Das dritte Konzert war dann wieder umso geiler.
Was war das denn noch?
Ja, da bin ich mal gespannt, ob du den überhaupt kennst. Der Meister himself, Devin Townsend, hat zum Tanz gebeten. Auch wieder im Backstage-Werk. Und kennst du Devin Townsend überhaupt? Sagt dir das irgendwas?
Ich kenne das, weil das natürlich schon in der Amy Bulls Rockshow bei Radio Bob ab und zu gelaufen ist.
Oh,
und ich
natürlich ja, genau.
Ein großer Fan unserer Playlist dazu bin. Ja. Deswegen kenne ich auch Devin Townsend.
Für alle, die ihn nicht kennen, Devin Townsend früher bei Strapping Young Lad gewesen. Der Typ macht aber primär nur noch Solo-Sachen. Der hat, glaube ich, mittlerweile 20 Platten rausgebracht. Und das Geile ist an dem Dude, der bedient einfach so alle Genres, die es irgendwie gibt. Also was halt irgendwie mit Gitarrenmusik oder irgendwie so, ja, teilweise macht er auch fast so Musical-mäßiges Zeug. Und kein Album von dem ist irgendwie gleich. Und wir spielen ja selber in der Band und wir mögen das ja selber gern, wenn man vielschichtig musiziert. Also ich will uns jetzt auf keinen Fall mit diesem Genie auf eine Stufe stellen, aber es war cool, weil der einfach so, ja, da kommt halt einfach ein klassischer Rocksong, dann kommt irgendwie eine kitschige Ballade und dann hat er irgendwie noch was Punkiges und dann kommt wieder total abgefreakter Metal und dann gibt's halt auch einfach wirklich krasse Mittempo. Hits, ganz große Hymnen und so weiter. Und der scheut sich auch nicht vor Kitsch und so. Und der Typ ist einfach an der Gitarre als Sänger und Songwriter einfach fantastisch und ein absolutes Genie. War ein wirklich krasses Erlebnis, diesen Typ zu sehen. Du kommst auf jeden Fall mit, wenn Devin Townsend mal wieder in der Stadt ist oder wir irgendwo die Möglichkeit haben, den zu sehen, weil das ist einfach, das ist völlig irre. Sogar der Honny, unser Soundmann, war da. Und der, weißt du ja, der wohnt ein bisschen außerhalb der Stadt und der verirrt sich nie in urbane Gefilde.
Nie. Schön gesagt.
Aber da war er da. Ja, da hat sich sogar der mal herabgelassen. Jetzt kommen wir zu einer Veranstaltung. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du die ein bisschen verfolgt hast. Eine Veranstaltung, die jedes Jahr unser ganzes Land spaltet und in Atem hält, nämlich der Eurovision Song Contest. Und am 3. März hat ja der deutsche Vorentscheid für den ESC stattgefunden. Und hier die Frage, hast du dich damit überhaupt beschäftigt oder muss ich das Thema jetzt alleine abhandeln?
Nee, jetzt pass auf, ich habe es mir sogar angeschaut.
Wow.
Nicht komplett, muss ich sagen, weil ich war unterwegs, bin heimgekommen, hab die Glotze angemacht und hab mich dran erinnert, dass du ja drüber wir in der Radioshow drüber geredet haben. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht läuft das noch.
Genau.
Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Auftritte gesehen und dann habe ich mir natürlich dann auch noch die Abstimmung und so angeschaut. Deswegen bin ich bestens informiert, natürlich.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann schön, dann können wir ja da mal ein bisschen drüber schnacken hier, weil ich habe das auch verfolgt und ich muss ganz ehrlich sein, ich fand diese Veranstaltung bisher immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe das ganze Konzept auch nicht so wirklich durchschaut. Es haben sich irgendwie Fragen aufgetan. Und auch jetzt, als ich dann die Punktevergabe angeschaut habe, hat sich mir die Frage gestellt, warum stimmt eigentlich eine internationale Jury über den deutschen Teilnehmer ab? So, sind das dann dieselben, die uns dann im Finale 0 Punkte geben?
Keine Punkte geben?
Ja, also keine Ahnung. Das fand ich so ein bisschen weird, weil ich finde, in so einem Kontext ist eine Jury sowieso schwierig, weil was sollen die denn da beurteilen? Das sind ja alles professionelle Musiker und Songwriter, die da antreten. Da kannst du jetzt ja nicht sagen, oh, der Sänger ist jetzt irgendwie besser als der andere, der spielt besser Drums oder hier der Gitarrist ist so toll.
Geht's nur um Geschmack?
Genau.
Oder was gerade top ist oder wer gerade gehypt ist. So. Also das hat man ja auch gesehen.
Genau, und da kommt man meiner Meinung nach auch zum springenden Punkt. Darf Geschmack urteilen? Darf Geschmack das Zünglein an der Waage sein? Ich finde eben nicht. Und warum macht man das nicht direkt einfach nur mit Publikumsvoting? Es soll doch der gewinnen, der dem Volk am besten gefällt. Und wie man dann auch am Ende gesehen hat, war ja diese Jurywertung mehr oder weniger auch völlig nichtig, weil als dann die Publikumsstimmen, das Publikumsvoting kam, hat es ja alles nochmal komplett umgedreht. Da ist dann der Letzte, glaube ich, auf den zweiten Platz vor, der Sechste auf den Ersten, der vorher Erster war, ist runtergerutscht und so weiter. Naja, ist auch wurscht, aber ich würde sagen, wenn in Zukunft mit Jury, dann sollen sie wenigstens uns da reinsetzen. Sensationell gewonnen haben am Ende ja dieses Jahr Lord of the Lost mit ihrem Song Blood and Glitter, beziehungsweise Blood and Glitter. Ich finde den Song jetzt auch nicht unbedingt die Übergranate, aber da landen wir jetzt wieder beim Geschmack. Und ja, für meinen Geschmack haben die Jungs auf jeden Fall schon stärkere Nummern geschrieben. Aber egal, darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Es geht einzig und allein darum, dass der Metal und seine Community diesem ganzen nichtssagenden Reißbrett-Pop einfach mal den Stinkefinger gezeigt hat. Und das ist der absolute Hammer. Und da habe ich mich auch,
das finde ich auch gut,
richtig drüber gefreut, weil Metal, Rock, so diese wunderbare Kunstform, sage ich jetzt mal, dadurch jetzt echt mal schön so, auch hierzulande, zumindest für eine Zeit, ins öffentliche Licht rückt. Und eventuell öffnet uns das ja allen Türen, die bis jetzt verschlossen waren. Und man muss schon auch echt sagen, no offense so, aber bis auf 2, 3 Acts war doch da wirklich nur seelenloser Müll dabei. Ohne, also sorry, das, ich verstehe das
aber
nicht.
Aber wie gesagt, also ich meine, ich bin jetzt da nicht so affin, aber ich habe mich nicht wirklich in den letzten Jahren dafür interessiert, weil genau wie du sagst, weil eben solche Musik da stattfindet.
Aber das Krasse ist so, ich habe mich da halt auch so ein bisschen eingelesen und da haben sich halt anscheinend wirklich für Deutschland allein so 550 oder mehr Acts beworben. Und dann wären da 9 Acts präsentiert an diesem Abend. Und da denke ich mir echt so, Halleluja, Prost Mahlzeit, sind diese 9 Acts wirklich das Beste, was aus diesen 500 Acts da irgendwie Deutschland zu bieten hat. Das ist ja völlig irre.
Also da kann
irre.
Ich dir sagen, mit Sicherheit nicht. So, die sagen halt, da brauchen wir was Junges, Verrücktes, dann brauchen wir das, so ein Pop-Act und bla und blub. Also das ist ja mehr oder weniger von vornherein schon so drauf getrimmt, dass es so ein bunter Haufen ist.
Weißt du, ich rede jetzt hier auch primär gar nicht von den Gitarrenbands. Ich finde, die haben diesen Event erfrischt und meiner Meinung nach auch aufgewertet. Es ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Aber hey, ich bin, das weißt du, ich bin auch wirklich großer Pop-Fan. Und wenn Mucke irgendwie geil gemacht ist, wenn Mucke irgendwie Seele hat und ein bisschen innovativ ist, dann ist mir das Genre auch völlig egal. Dann höre ich alles gerne und finde alles geil. Aber das war alles nur seelenlos, nichtssagend. Das ist einfach völlig irre. Und das kann doch nicht sein. Und es ist so schade, weil es hierzulande ja wirklich geile Künstler auch gibt. Aber die haben wahrscheinlich irgendwie keinen Bock, da mitzumachen. Beziehungsweise noch nicht, weil diese Veranstaltung halt immer so, ja, staubig war. Und vielen ist es wahrscheinlich auch zu heikel, weil Deutschland in der Regel im Finale dann ja auch gar nicht so gut abschneidet. Und ja, das ist ja dann auch nicht unbedingt förderlich für die Karriere. Aber hey, vielleicht haben Lord of the Lost diese Veranstaltung jetzt endlich mal so ein bisschen entstaubt und es tun sich in den nächsten Jahren da völlig neue Welten auf. Ist alles möglich. Who knows? Und das meine ich jetzt nicht nur in die Hinsicht auf Rockmusik, dass jetzt in den nächsten Jahren einfach nur noch Metalbands irgendwie da gewinnen sollen, sondern nein, einfach auch geile, innovative Mucke, egal aus welchem Genre. Und wirklich so die, ja, die Innovation und wirklich so die Überraschung, die kommt halt eher nie aus Deutschland. Genau. Weißt du? In Italien ist ein super Beispiel, vor 2 Jahren hier Maneskin, die jetzt zu Weltstars geworden sind, auch völlig zu Recht. Einfach eine unfassbar geile Rockband mit Ultrasongs und auch wirklich einem internationalen Format sozusagen. Voll geil. Und bei uns kommt dann immer nur oder kam immer nur so, also wirklich seltsames Zeug. Und jetzt hier endlich mal, wie gesagt, ich feiere es ja total ab, dass hier mal so eine fette Gitarrenband am Start ist und uns jetzt da vertreten kann. Das ist alles total geil und super. Und ich hoffe, dass die jetzt da einfach mal so was losgetreten haben und dass eben auch die Jury und die Veranstalter sehen, weil am Ende hast du ja gemerkt, nach der Juryentscheidung hätten die ja niemals gewonnen.
Ja.
Aber dann, das Publikum hat ja alles komplett
auf den Kopf gestellt, ja. Ja, da siehst du, was, ich meine, da kommt ja auch immer, was für Leute in der Jury sind.
Ja, absolut. Aber da sieht man mal, wie stark die Metal-Community ist und wie krass die einfach zusammenhält, weil da haben dann nicht mal irgendwelche Pop-Acts eine Chance, die viel mehr monatliche Hörer oder Klickzahlen oder Radio-Airplay haben als hier eine Metal-Band. Aber die Community ist bei uns einfach stärker. Und vielen Dank dafür. Und natürlich auch Glückwunsch hier an Lord of the Lost und baut's keinen Scheiß da in, wo ist es nochmal?
Liverpool.
Bin ich jetzt? Liverpool, genau. Ja. So, genug darüber jetzt gequatscht.
Ja, aber jetzt wollen wir ja wissen, würdest du nächstes Jahr mitmachen wollen?
Man fragt sich das ja zwangsläufig. Und ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin jetzt am Texten und ich beschäftige mich jetzt gerade die ganze Zeit halt auch noch mit unseren Songs. Und mir ist aufgefallen, wir haben da schon seit geraumer Zeit einen Song liegen, der auch auf dem nächsten Album sein wird. Der wäre eigentlich prädestiniert dafür. Der wäre wirklich prädestiniert dafür. Und das ist mir aber erst gekommen, als ich diese Veranstaltung gesehen habe. So, den Song haben wir ja jetzt nicht extra dafür geschrieben, nee, sondern den gibt's schon. Den haben wir schon seit 3 Jahren oder seit, ja, was weiß ich, seitdem wir angefangen haben zu schreiben, da in der Schublade liegen. Da stellt man sich schon die Frage, was ist, wenn man sich da einfach mal anmeldet? Das ist ja eh die Frage, wirst du dann überhaupt genommen, bla bla bla. Aber ich kann's wirklich im Moment nicht beantworten. Ja. Entweder ist es total peinlich, das zu machen, oder ist es einfach eine gute Promo-Sache. Ich meine, diese, wenn sich dieser Contest jetzt zu was entwickelt, das einfach an sich auch nicht mehr peinlich ist, dann warum nicht? Aber es ist halt immer so eine schwierige Sache. Wir haben natürlich in unseren Anfangszeiten auch mal an irgendwelchen Band-Contests teilgenommen und so ist es einfach, so ist der Lauf der Dinge, wenn man irgendwie die ersten Gehversuche da machen will. Aber es ist natürlich auch eine Frage, soll man sich im, ich sage jetzt mal, Profi-Stadium, im Profi-Status, soll sich da Musik kompetitiv messen?
Ich finde ja eigentlich nicht. Haben wir eigentlich schon beantwortet, indem wir gesagt haben, wer entscheidet das? Das ist eine Geschmackssache am Ende.
Ja.
Und hat ja nichts mit dem Können der Künstler zu tun. Oder ja, mit dem Pferd, ja.
Aber vielleicht sagen unsere ZuhörerInnen jetzt auch und unsere Fans, ja, Logo, meldet euch da mal an, dann spielt da mal was Gescheites. Wir müssen uns das offen halten, wir müssen jetzt ganz geschickt agieren.
Ich glaube, im Endeffekt kann das gut sein, es kommt drauf an, was du daraus machst und vor allem, was dieser Fernsehsender zulässt.
Absolut.
Also das sind absolut, ja
aber
Sachen.
Ich denke jetzt, ich glaube jetzt, so eine Band wie Lord of the Lost, die haben da gar nichts zu verlieren. Die haben eigentlich nur zu gewinnen. Die haben jetzt schon gewonnen, viele neue Anhänger, viele neue Fans und auch wenn die jetzt da in Liverpool
das
verlieren,
ja,
scheißegal.
Also ich meine, ich drücke ihnen die Daumen, aber es ist
einfach wurscht.
Es ist scheißegal. Ich glaube, dass sie aber besser abschneiden wie die letzten Acts, die wir dahin geschickt haben.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. Ja. Und lass uns doch die Frage, die wir uns hier gerade selber aufgebürdet haben, ob wir da mitmachen würden, ganz neutral und einfach beantworten, indem wir einfach sagen, sag niemals nie. Nicht, dass dann heißt so, aber ihr habt im Podcast gesagt, ihr würdet da nie mitmachen. Und jetzt seid ihr da auf einmal.
Ja, genau.
Und jetzt höre ich euch nie wieder. So, jetzt verbrenne ich alle Platten und Konzerttickets und den ganzen Merch rein. Ja.
Also wenn wir mitmachen, dann muss uns Lord of the Lost die Klamotten leihen.
Nee, da machen wir eigene.
Machen wir eigene.
Okay. Ja, absolut. Alright, so, jetzt stopp hier. Wir gehen jetzt mal wieder zurück auf unseren Zeitstrahl, auf den Emi Bulls Zeitstrahl. Wir reisen zurück ins Jahr 2016. Wir haben euch im letzten Podcast erzählt, die XX-Platte zu unserem 20-jährigen Jubiläum, diese Pop-Unplugged-Akustik- Platte ist erschienen und ja, mit dem Erscheinen einer Platte geht's an die nächste Platte. Denn nach einem Album ist vor einem Album. Es wurde langsam Zeit, sich mal wieder dran zu setzen, um Songs für ein neues Album zu schreiben. Und die aufmerksamen ZuhörerInnen wissen ja, die Emil Bulls fahren zu solchen Gelegenheiten oder für solche Unterfangen immer in ein Song Writing Camp. Wir mieten uns immer irgendwo, am besten, wo es wirklich schön ist, ein Häuschen, wo wir Platz haben, wo wir uns wohlfühlen und ungestört unserer Leidenschaft, dem Musikmachen und Bier trinken, frönen können. Dieses Mal im Jahr 2016 zum Songwriting der Platte, die dann heißen sollte Kill Your Demons, hat es uns nach Oberstdorf,
genau, Oberstdorf
verschlagen.
Da habe ich ein schönes Häuschen gefunden.
Genau, erzähl. Wir haben ja da auch immer Kriterien.
Genau, wir haben große Ansprüche an so ein Häuschen. Erstens genügend Platz für uns alle, natürlich auch Platz für die Instrumente, auch dass man ein bisschen lauter sein kann und so. Und ich treffe dann immer eine Vorauswahl an Häuser, schick die Links rum und dann besprechen wir das und dann finden wir immer eigentlich ein ganz schönes Häuschen. Und dieses Jahr oder damals im Jahr 2016 haben wir bei der Familie Fischer ein Häuschen in Oberstdorf gefunden. Ultra nette Vermieter.
Absolut
aus
Wahnsinn,
der Hotellerie ja. Waren die, ist die Familie,
genau,
in Oberstdorf.
Genau. Und was schön an dem Häuschen war, ich glaube, es war das erste Mal, dass wirklich jeder sein eigenes Zimmer hatte. Vorher war es doch, genau, immer, glaube ich, ja, so, dass ab und zu mal zwei
immer
zusammen irgendwo pennen mussten. Und da war das wirklich sehr, sehr angenehm. Es war ein Riesenhaus und wir hatten wirklich alle Annehmlichkeiten, die man sich da wünschen kann. Und du hast ja gerade schon die Vermieter angesprochen. Es war so interessant, als wir da angekommen sind, hat uns ja der Fischer da in Empfang genommen, mhm, und uns die Schlüssel übergeben. Und ich habe mir so direkt gedacht und mir ist direkt so aufgefallen, so, boah, also für so einen definitiv schon älteren Herrn ist der ultra so agil und sportlich und so richtig, also der, man hat einfach gemerkt, boah, der ist gut beieinander.
Der ist in Form.
So, genau, der absolut. und der hat einfach auch so eine, ja, krass. Also
gute Ausstrahlung echt so gehabt.
Und ja, ultra Ausstrahlung, interessanter Typ.
Hat uns
typ
am
so
Anfang, glaube ich, so ein bisschen kritisch beäugt, aber war eigentlich super nett.
Ja. Aber hey, keine Ahnung, das ist ja eh immer ein bisschen strange, wenn wir da Häuschen mieten. Die wollen ja auch wissen, was man da so machen will. Und wir geben dann ja auch immer an die Emil Bulls GbR,
genau,
und die googeln das natürlich. Und dann sehen die, da kommt eine Band und dann ist erstmal so, ich glaube, wir haben auch schon ab und zu Häuser deswegen nicht bekommen.
Mit Sicherheit.
Oder keine Rückmeldung mehr.
Ja.
Aber hey, an alle Vermieter von Häuschen und whatever, wenn wir uns mal melden.
Ruft beim Fischer an.
Ja, der sagt euch nämlich, das sind die allerbesten Gäste, die man nur haben kann.
Genau.
Und das sind wir auch. Und vielleicht beehren wir euch schon bald in euren Ferienunterkünften, whatever. Und dann war es eben so interessant hier. Herr Fischer, eben ein ganz wirklich agiler, sportlicher Typ für sein Alter noch. Kann nicht sagen, genau wie alt der da damals war, aber auf jeden Fall nicht mehr 25. Und dann ist mir gleich im Haus aufgefallen, da hängen überall Bilder von Skirennen und sogar von Olympischen Spielen und er ist darauf zweifelsfrei auch zu erkennen gewesen. Junger Bursch war er damals noch und wir sind dann mit ihm auch mal ins Gespräch gekommen und dann hat er dann tatsächlich erzählt, dass er mal Skiprofi war, Skirennläufer.
Ein Abfahrer.
Und sage und schreibe 9-mal die Streif gefahren ist. Die Streif ist ja die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt
in Kitzbühel.
Die wahrscheinlich gefährlichste und spektakulärste Abfahrt der Welt. Und ja, der Herr, der hat sich da 9-mal runtergestürzt. Und als ich ihn gefragt habe, wie das so war, hat er einfach nur gesagt, er hatte jedes Mal die Hosen gestrichen voll. Aber er hat definitiv dickere Eier als der Eber von Schwabing. Fand ich total beeindruckend. Und er hat wohl seine Frau auch bei irgendeiner Olympiade kennengelernt, weil die Frau ebenfalls Skirennläuferin war.
Genau.
Toll. Eine geile Geschichte und sowas fasziniert mich eh total. Und was mich dann noch mehr fasziniert hat, war, ich glaube, war das gleich am ersten Nachmittag oder so, da, als es an der Tür geklingelt hat und
ich glaube, am zweiten Tag oder so, ja.
Hat es an der Tür geklingelt und ein junges Mädel und ein junger Bursche standen mit einem Kasten Bier vor der Tür. Und
wir haben uns gedacht, jetzt läuft's aber.
Genau. Und ich würde mal sagen, jeder, der unangemeldet mit einem Kasten Bier vor der Tür steht, der hat zumeist ein Anliegen. Genau.
Ja.
Und deren Anliegen war, die haben so ganz vorsichtig gefragt, hatten aber schon so den Kasten Bier als Bestechungsgeschenk in der Hand, Die haben dann erzählt, dass der Opa unten im Keller einen Raum hat, die sogenannte Bärenklause. Da hat sich irgendwann mal der Opa wohl einen Partyraum, einen Saufraum eingerichtet. Und die beiden waren eben die Kinder von dem Vermieter-Ehepaar, gell?
Genau,
ja. Und die haben uns dann eben gefragt, ob sie am Freitagabend, ob uns das stören würde, wenn sie da unten eine kleine Party feiern. Und wir sind natürlich auch herzlich eingeladen. Und dann haben wir gedacht so, ja, hallo, wir sind eine Band. Natürlich könnt ihr hier eine Party feiern. Und wenn ihr uns einladet, dann dürft ihr da noch mehr eine Party feiern. Und wir sind natürlich dabei. Und dafür haben wir auch noch einen Kasten Bier bekommen. Mega. Absolut mega. Nicht. Und diese Party hat dann auch stattgefunden. Wir durften dann in diese legendäre Bärenklause. Das war wirklich Wahnsinn. Der Opa muss wohl Jäger gewesen sein und hat da eingerichtet mit all seinen Trophäen, die er aus der kompletten Welt mitgebracht hat. Also das war, weiß nicht, heutzutage darfst du Zeugel wahrscheinlich gar nicht mehr einführen oder schießen oder whatever. Das ist heutzutage auch gar nicht mehr, macht man nicht mehr. So. Und es ist auch gut so. Aber der Opa, der konnte sich da noch, ja, wie soll ich sagen, der hat sich da einfach das Museum seines Lebens eingerichtet. Das ist ein richtig kleiner, geiler, gemütlicher Saufraum mit so einer Eckbank und eine Schnupftabakkanone und ach, geil, Schnapsgläser und alles. Also wirklich so, boah, einfach zum Versumpfen.
Genau.
Und da sind wir dann natürlich auch versumpft. Und was ich da auch wieder so beeindruckend fand, da waren ja ganz viele Kumpels dann von den Kids, von den Vermietern. Und einige von denen, in Oberstdorf gibt es ja diese Skiflugschanze. Mhm. Und eine Skiflugschanze ist ja noch mal größer als eine normale Skisprungschanze. Da fliegen die ja teilweise über 200 Meter weit auf so einer Skiflugschanze. Und einige von diesen Jungs, die da waren auf der Party, die waren Vorspringer.
Ja, für den Weltcup.
Genau, für den Weltcup. Fand ich halt auch total beeindruckend, wie die das erzählt hat, wie die sich dieses Ding da runterdonnern. Ich habe mir das dann auch mal angeschaut. Das ist völlig crazy. Nur Teufelskerle unterwegs da in Oberstdorf. Es war eine super Party und was das Schönste war, ich glaube, die haben uns alle da so ein bisschen ins Herz geschlossen, auch diese Vermieterfamilie. Und wir haben ja vorhin schon erzählt, dieser Partyraum vom Opa war anfangs abgesperrt. Der war jetzt nicht für die Gäste des Hauses gedacht, aber hey, sie haben den Partyraum nach dieser Party nie wieder abgesperrt und wir hatten sozusagen die Permission to Bärenklaus und konnten die Bärenklause von diesem Zeitpunkt an täglich für unser eigenes Vergnügen nutzen. Also ich saß dann definitiv täglich auf mindestens 3-4 Bier zum Feierabend in der Bärenklause. Ein wunderschöner Ort. Ich hoffe, da komme ich irgendwann in meinem Leben mal wieder hin.
Ja, das Schöne war dann ja auch irgendwie, an dem Abend habe ich mit der Tochter dann ausgemacht, dass wir auf jeden Fall ich eingewiesen werden will in die Geheimnisse der Oberstdorfer Käsespätzle.
Stimmt.
Und dann haben wir, ich glaube, weiß nicht, 4-5 Tage später eben Käsespätzle gemacht für uns, für die Band und für die ganze Familie Fischer. Und das war dann ein super netter Abend, weil wir dann zusammen gegessen haben, zusammen getrunken haben. Ich hatte ein neues Käsespätzle-Rezept in der Tasche. Das Geheimnis ist der Weißlacker. So, das ist ein Käse.
Aha.
Genau. Und ja, und da konnte man sich mit unseren Vermietern und so auf jeden Fall, haben wir uns gut unterhalten, haben uns da, glaube ich, auch echt Freunde gemacht.
Definitiv.
Es war ein schöner Abend.
Absolut.
Schöner Abend.
Ich habe dann irgendwann noch Cocktails gemacht. Die Mama ist dann auch noch relativ lang geblieben. apropos Cocktails, das ist ja noch eine ganz andere Sache.
Ja.
Passiert. Wir hatten es ja gerade schon von einem Kasten Bier, den wir bekommen haben. Wir haben aber noch viel mehr Kästen Bier bekommen. Und zwar hat sich das wie folgt zugetragen. Ich habe irgendwann an einem der ersten Tage, ich war damals so ein bisschen im Cocktailfieber und habe angefangen, so selber Cocktails mir drauf zu schaffen. Und ich habe euch da, glaube ich, einen Singapur Sling kredenzt. Und wir haben dann ein gemeinsames Foto gemacht, haben das auf Instagram gepostet, darauf sind wir zu sehen, wie wir halt die Cocktails in der Hand haben. Und ja, ja, irgendwann kam da halt so eine Nachricht unter das Bild. Da stand, hey, wenn ihr mal Bier braucht, dann sagt uns das. Und der Absender war Bitburger. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, schon so leicht angeschwipst, so hey, jetzt bin ich einfach mal dreist. Ich schreibe da jetzt einfach eine Nachricht zurück. Und dann habe ich so gesehen, ja, das ist tatsächlich, schaut so aus wie der offizielle Bitburger-Account. Habe eine Nachricht hingeschrieben, habe einfach nur so geschrieben, so hey, Leute, wir sind eine Band, wir brauchen immer Bier, was denkt ihr denn? Und dann kam von Bitburger tatsächlich wieder zurück, ja, wohin sollen wir es denn liefern? Und dann habe ich mir so gedacht, hä, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich einfach die Adresse eingegeben von dort, wo wir gerade waren. Und zwei Tage später hat's in Herrgottsfrüh an der Tür geklingelt und da stand so ein fetter Speditionslaster und hat uns einfach eine Europalette Bier und Softdrinks vor die Tür gestellt. Ich glaube, 80% waren Bier. Und wir waren so, hä, was passiert jetzt? Was ist jetzt los? Und ich habe dann sofort unserem Manager geschrieben und habe ihm diese Story erzählt und habe ihm gesagt, so, hey, du meldest dich jetzt sofort bei Bitburger, ruf da an oder schreib irgendwie eine E-Mail hin und mach da irgendwie eine Kooperation klar, tüte da irgendeine Koop ein. Und so ist es tatsächlich dann auch geschehen und seit 2016, seit diesem Vorfall, sind die Emil Bulls und Bitburger ganz, ganz dicke Freunde. Und jetzt wissen auch alle, die sich immer fragen, warum wir als bayerische Band so oft mit Pils in der Hand zu sehen sind, auf irgendwelchen Fotos oder auf Festivals, whatever. Ja, jetzt wisst ihr mal Bescheid, woher das rührt.
Wir sind billig zu haben, Freibier made me do it.
Freibier made us do it, genau. Absolut. Mm. So ein schöner Sendungstitel.
Freibier made us do it. Ja. Nee, ich wollte noch eine Anekdote an dieses Haus loswerden. Und zwar, abgesehen davon, dass wir da natürlich wundervoll Musik gemacht haben. Die Leute denken ja, wir haben nur mit der Familie Fischer abgehangen in der Bärenklause. Nee, wir haben auch tagsüber und auch nachts Musik geschrieben. Ja. Und in diesem Haus gab es auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Stimmt, sowas kannten wir vorher nicht.
Nein, aber ich habe meine Wäsche in diesen Trockner gestopft, angemacht und auf einmal hat dieses Teil einfach, also geraucht.
Oh, ah ja, geraucht. Stimmt. Ja, krass.
Und
ja,
hat glaube ich, 70% meiner Wäsche einfach verbrannt, weil dieser Trockner einfach voll im Eimer war. Ja,
krass, stimmt.
Und ja, das war so ein bisschen blöd und ich glaube, sie haben danach auch einen neuen Trockner gekauft. Also ich weiß, dass ich ein paar Kleidungsstücke wegschmeißen musste.
Wir können ja schon vorwegnehmen, wir waren dann nochmal da für eine zweite Session und da stand dann ein neuer Trockner, definitiv. Ja. So, und wie es dann da weiterging, ja, oder wie die zweite Session da weiterging, das erzählen wir euch dann in einem der nächsten Podcasts. Ich weiß gerade gar nicht, wann das dann war.
Ja, das war im Herbst.
Im Herbst dann. Gell? Ja. Ja. Was war es jetzt eigentlich? Jetzt war es früher, gell? April.
Anfang April.
Mhm. Alles klar. Da haben wir eigentlich das Thema Oberstdorf, Bärenklause, Freibier made us do it, abgehakt.
Absolut.
So, dann können wir ja jetzt genüsslich in den Feierabend gehen.
Mhm.
Und uns aufs nächste Mal freuen. Liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns natürlich nicht ohne Werbung für unseren Xmas Bash im Dezember zu machen. Der findet statt am 16. Dezember, wie gewohnt, im Münchner Backstage. Und kauft euch Tickets, kauft euch
Tickets. Halt's euch ran.
Wer dabei sein will, ihr wisst, das wird irgendwann mal ausverkauft sein. Und dann wollen wir kein Geschrei hören. Liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr seid geil. Passt auf euch auf. Wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss sagen der Christoph Karl Eugen Griesaisch Beiche, R.L. Gritton von Freidorf.
Und der Stefan Willibald Ernst Karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy a.k.a. Tumbleweed a.k.a. der Eber von Schwabing.
Genau. Und Fire fuck you.
Servus.
Alrighty, servus.
Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.